Ja, vollkommen richtig. Ich meine, ich habe mich vor allen Dingen auf die ökonomische Ebene konzentriert. Und natürlich müsste man Imperialismus im Grunde als ein Phänomen begreifen, was ökonomische, politische, kulturelle oder ideologische und militärische Dimensionen hat. Aber ich würde eben jetzt sozusagen klassisch marxistisch sagen, die Ökonomie ist im Grunde genommen die Grundlage auch für die militärische Macht. Es gibt da eine Ungleichzeitigkeit sicherlich. Also eine Macht kann im Grunde ökonomisch auf dem absteigenden Ast sein und trotzdem militärisch dominant sein. Also ich würde sagen, die USA sind jetzt ein Beispiel dafür. Die ökonomische Macht relativiert sich immer mehr. Wir haben einen Aufstieg von China und anderen Ländern, aber sie sind eben militärisch absolut dominant nach wie vor. Man muss allerdings dann schauen, ob das längerfristig eben so bleibt. Wir sehen ja sozusagen auch, dass die aufstrebenden Mächte halt auch militärisch dann versuchen, sozusagen nachzuziehen. Und wir haben die Ungleichzeitigkeit natürlich auch bei Russland beispielsweise. Da würde ich auch sagen, Russland hat ja in den 90er Jahren einen starken Abstieg durchgemacht, ist im Grunde reduziert worden auf den Status eines Rohstoffproduzenten zum großen Teil, hat aber letztendlich die militärische Macht als Atommacht halt wahren können und dadurch natürlich auch ein anderes Gewicht in der Waagschale. Also das gilt für alle Atommächte letztendlich. Also insofern gibt es in der Tat eine relative Autonomie der militärischen Ebene gegenüber der ökonomischen, aber sie ist eben auch nicht ganz abgelöst, würde ich sagen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gut verstanden habe, aber ich sage mal so, für mich ist die grundlegende Frage ja, auf welche Kräfte bewirken sozusagen eine Emanzipation oder welche Bündnisse auch von Kräften und worauf können wir uns beziehen hier, ja? Und das Problem ist eben aus meiner Sicht, wenn man ausgeht davon, dass es ein Land ein anderes ausbeutet, man stellt sozusagen die Klassenverhältnisse in den Hintergrund und sagt, wir haben im Grunde gemeinsame Interessen im globalen Norden gegenüber dem globalen Süden. Letztendlich fällt im Grunde die Arbeiterklasse hier in den Zentren aus als revolutionäres Subjekt. Und das ist auch eine Konsequenz, die ganz klar gezogen worden ist. Zum Beispiel von Aguirre Emanuel schon in den 60er Jahren bei der Begründung der Dependenztheorie, bei der Begründung des Konzepts des ungleichen Tauschs. Dass sozusagen nur noch die Lohnabhängigen in der Peripherie als revolutionäres Subjekt in Frage kommen. Und ich halte das halt für falsch sozusagen. Ich glaube, wir müssen schon uns klar machen, es gibt nicht eine Ausbeutung eines Landes durch ein anderes, sondern es gibt sozusagen eine Ausbeutung von Lohnabhängigen oder von beherrschten Klassen in den verschiedenen Ländern durch eben Kapitalistenklassen oder herrschende Klassen. Also es gibt auch nicht nur kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse, es gibt ja sozusagen auch feudale oder Sklaverei und so weiter, also unterschiedliche Ausbeutungsformen. Aber es geht eben immer um die Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, abstrakt gesprochen, und nicht sozusagen um eine Beziehung zwischen den Ländern alleine. Das ist meines Erachtens eben eine Abstraktion, die nicht zum Verständnis beiträgt. Ja. Und ich finde, man kann da auch, also ein moralisches Ausbeutungskonzept führt meines Erachtens dann auch in die Irre sozusagen, wenn das das Alleinige ist. Weil es uns eben nicht erlaubt, im Grunde genommen hier Anknüpfungspunkte zu finden für eine politische Praxis in Deutschland. Die Linke wird dann im Grunde zu einem Fürsprecher von Subjekten, die sozusagen irgendwo außerhalb sind. Aber sie sieht sich nicht mehr als Teil im Grunde genommen einer Klasse von Lohnabhängigen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich das Schlüsselproblem heute. Denn im Grunde muss man doch sagen, im 19. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Linke im Grunde genommen ein Teil der Arbeiterbewegung. Und heute weiß man sozusagen nicht so recht, was sie ist, soziologisch gesehen oder auch politisch gesehen. Ich würde sagen, wir, so wie wir hier sitzen, sind jetzt nicht ein Teil der Arbeiterklasse primär, sondern eher Teil dessen, was jetzt Nikos Poulantzas ein neues Kleinbürgertum genannt hat oder was man nennen könnte eine neue lohnabhängige Mittelklasse. Und wir haben oft dann die Angewohnheit, im Grunde zu fragen, wie ist denn jetzt unsere Beziehung, wie können wir sozusagen die Beziehung wiederherstellen? Ja, aber alleine schon, dass das so ist, ist ja ein sehr gravierendes Problem halt, ja. Und wenn man jetzt vor dem Hintergrund dann Konzepte sieht wie die imperiale Lebensweise, dann denke ich, dann führt das sozusagen in die Irre. Das ist eben für uns eine politische Sackgasse halt, wenn wir so denken letztendlich. Ja, ja gut, werde jetzt nicht in der Reihenfolge auf die Punkte eingehen, wie du sie jetzt vorgebracht hast, sondern werden noch mal ein bisschen das umstellen. Also um mit dem letzten anzufangen, ich glaube, dass jetzt in dem Diskurs hierzulande mehr jetzt von einer Aufarbeitung des Kolonialismus die Rede ist und weniger vom Imperialismus, hängt natürlich damit zusammen, dass man Kolonialismus im Grunde als was betrachten kann, was der Vergangenheit angehört. Das ist sozusagen abgeschlossen und vorbei. Währenddessen ja das Konzept des Imperialismus eine andere Bedeutung hat. Das würde uns eher auf unsere eigene Gegenwart halt verweisen. Ja? Und da würde ich unterscheiden im Grunde zwischen dem bürgerlichen Diskurs der bürgerlichen Öffentlichkeit und dem Diskurs der Linken. Wie die Linke das ins Verhältnis setzen sollte, meines Erachtens, ist allerdings auch so, ja, dass koloniale Beziehungen natürlich eine Variante quasi von imperialistischen Beziehungen sind, aber eben nicht die einzige. Man muss im Grunde meines Erachtens die heutigen Ausbeutungsverhältnisse international eben auch anders analysieren oder neu analysieren und kann sie nicht eben nur nach dem Modell der kolonialen Ausplünderung begreifen, auch wenn natürlich es immer noch Beziehungen gibt, die sozusagen sehr stark an den Kolonialismus erinnern. Also die Art und Weise, wie jetzt Frankreich auftritt in Westafrika, hat natürlich viel mit dem Kolonialismus zu tun und weniger mit dem, was ich jetzt hier vielleicht habe, so versucht darzustellen. Ja? Oder wenn dann eben mit dieser ersten internationalen Arbeitsteilung, wo diese Länder sehr stark auf den Status von Rohstofflieferanten halt reduziert werden noch. Ja? Aber also ja, vielleicht so viel. Also ich würde den Kolonialismus als eine Variante eher des Imperialismus dann sehen und Imperialismus als das allgemeinere oder übergreifendere Konzept letztendlich. Aber das impliziert eben auch vielleicht, dass man den Imperialismus halt nicht nur als Stadium sieht, sondern eher als eine Begleiterscheinung des Kapitalismus in seiner ganzen Geschichte. In dem Sinne wäre dann auch das englische Empire im Grunde ein informelles Empire, ein informeller Imperialismus. Und das sozusagen das Modell, was sich herausgebildet hat im 19. Jahrhundert in Lateinamerika, also dass man auch ohne formellen Kolonialismus letztendlich Macht ausüben kann, also dass im Grunde genommen ja das formelle Imperium von Spanien oder Portugal beseitigt wurde, aber dann im Grunde durch informelle Machtverhältnisse durch Großbritannien und später dann die USA halt ersetzt wurde, das ist ja eigentlich eher das dominante Modell, was wir heute im Grunde genommen auch verstehen müssen, auch wenn sozusagen der formelle Kolonialismus ja sehr lange gedauert hat, halt bis Mitte der 70er Jahre oder in manchen Gebieten noch bis heute halt. Ja. Befreiungsnationalismus sehe ich vielleicht nicht so kritisch oder negativ wie du sozusagen. Da würde ich schon einen Unterschied machen zwischen Nationalismus in verschiedenen Kontexten. Und ich bin jetzt im Vortrag nicht darauf eingegangen, aber in den Prokla-Texten habe ich ja auch was geschrieben, kurz allerdings nur auch zu dieser Debatte über die nationale Frage, wo es ja auch unterschiedliche Positionen gab, beispielsweise zwischen Lenin und Luxemburg. Und Luxemburg ja eher die Vorstellung hatte, eine Konzentration auf die nationale Frage lenkt im Grunde ab vom Klassenkampf und man sollte sozusagen das in den Hintergrund stellen. Also sie war ja gegen die Unabhängigkeit Polens, weil sie auch die Vorstellung hatte, im Grunde, und das war meines Erachtens jetzt ihr bestes Argument, dass letztendlich die Unterschiede der sozialen Verhältnisse in Russisch-Polen, im österreichisch besetzten Teil von Polen und im preußisch besetzten oder deutsch besetzten Teil von Polen so unterschiedlich sind, dass es gar keinen Sinn macht, im Grunde genommen in den drei Ländern eine gemeinsame polnische Arbeiterpartei zu haben, sondern dass man so aufgrund der Ungleichzeitigkeit in diesen drei Ländern eher dann schauen müsste, sozusagen, wie man sich in Russland organisiert oder eben im Deutschen Reich oder im Habsburger Reich. Also das war, wie gesagt, aus meiner Sicht das bessere Argument. Das schlechtere Argument war eben, dass das ablenkt vom Klassenkampf. Und da hat, finde ich, Lenin eigentlich das bessere Argument, weil er im Grunde sieht, dass es in einer Gesellschaftsformation verschiedene Widersprüche gibt, und dass eine Revolution sozusagen dann stattfinden kann, wenn sich diese verschiedenen Widersprüche verdichten Und in dem Sinne war er ja dafür, sozusagen nationale Befreiungskämpfe zu fördern, also war im Grunde genommen für das Selbstbestimmungsrecht der Polen, der Litauer und so weiter, weil er eben dachte, das stürzt das Zarenreich zusätzlich in die Krise letztendlich, also ein anderes strategisches oder taktisches Verhältnis zu den nationalen Befreiungskämpfen. Und ich würde das im Grunde, die leninische Position da auch eher für die adäquatere halten gegenüber der von Luxemburg. Ja. Dörre hast du kurz angesprochen, ich weiß jetzt nicht genau sozusagen, worauf du gezielt hast, aber ich finde, dass eben Dörre interessant ist als jemand, der versucht, jetzt die luxemburgische Theorie zu aktualisieren, aber eben deswegen auch problematisch ist, weil er letztendlich das Konzept der Landnahme so verallgemeinert, dass es sehr unspezifisch wird. Alles Mögliche wird dann als Landnahme gefasst. Ich finde, es ist eher ein Rückschritt gegenüber Theorien wie zum Beispiel der Regulationstheorie der französischen, die aus meiner Sicht unterschiedliche Akkumulations- oder Reproduktionsmuster besser unterschieden hat, als das mit dem Konzept der Landnahme letztendlich möglich ist, meines Erachtens. Die schwierigste Frage, die du am Anfang angesprochen hast, ist die der internationalen Organisierung. Und meine Sichtweise ist ja auch eine eher skeptische dann letztendlich, was die Potenziale anbelangt von internationaler Organisierung, weil ich sagen würde, die national unterschiedlichen Produktionsbedingungen sind eben ein wesentliches Hindernis für eine internationale Organisierung. Und praktisch wirksam geworden ist der Internationalismus ja in der Geschichte der Arbeiterbewegung meistens nur als eine defensive Orientierung. Und das war ja auch schon in der ersten Internationale so. Die englischen Gewerkschaften, die englischen Arbeiter haben ja im Grunde genommen zur Gründung der ersten Internationale beigetragen oder waren die Hauptkraft auch hinter der Gründung der ersten Internationale, weil sie sozusagen sich Konkurrenz vom Leib halten wollten. Sie haben im Grunde die Notwendigkeit gesehen, mit den französischen Arbeitern, mit belgischen Arbeitern und so weiter Kontakt aufzunehmen, weil die englischen Kapitalisten im Grunde Arbeitskräfte importiert haben, um die Organisierung der englischen Arbeiter auszuhebeln. Und diese defensive Orientierung ist meines Erachtens die Hauptorientierung. Also man könnte sagen, auch der Internationalismus ist eine Form von Protektionismus, wenn man so will, aus der Perspektive jetzt einer nationalen Arbeiterklasse betrachtet. Aber er ist natürlich die progressive Variante jetzt im Verhältnis zu einer eher regressiven, ich sag mal rassistischen Abschottungspolitik. Ja. Und insofern, klar, die Linke muss versuchen, den Internationalismus voranzutreiben. Da müsste man jetzt im Einzelnen diskutieren, welche Ansätze es da gibt, zum Beispiel heute. Und da gibt es ja auch viele sozusagen, aber das wäre eine eigene Diskussion, zum Beispiel jetzt über die Versuche, die ILO-Kernarbeitsnormen international durchzusetzen, die Frage, welche Rolle dort internationale Rahmenvereinbarungen spielen, welche Rolle die internationalen Dachorganisationen der Gewerkschaftsbünde spielen können im Verhältnis zu Basisorganisationen und so weiter. Also es ist meines Erachtens eine eigene komplizierte Diskussion über den gewerkschaftlichen Internationalismus, die da eine Rolle spielt. Und das ist ja nicht die einzige Form von Internationalismus. Natürlich geht es auch um die Frage, um dann wieder aufs Militärische zurückzukommen, von Kriegspolitik, wie können wir im Grunde genommen uns organisieren gegen Kriegspolitik. In der Historie sozusagen der Arbeiterbewegung war ja der Kampf gegen Krieg auch, sag ich mal, der Moment, wo tatsächlich auch sehr viele dann auf die Straße gekommen sind. Bis in jüngste Zeit, also beim Irakkrieg. Aber man muss auch sagen, seit 2003, seit der Demonstration hier gegen den Irakkrieg, haben wir es eigentlich nicht geschafft, sozusagen eine antimilitaristische oder Antikriegsbewegung in dem Ausmaß wieder auf die Beine zu stellen, wie das eigentlich notwendig ist. Wir haben jetzt bald 20 Jahre Krieg in Afghanistan, den Deutschland mitführt. Und sozusagen keine relevante Antikriegsbewegung hier. Ja? Also das ist natürlich auch ein Feld von Internationalismus, was weitgehend unbearbeitet ist oder mit wenig Erfolg bearbeitet wurde letztendlich. Ja. Die Ausgangsthese. Also ich denke halt, dass man im Grunde kapitalistische Reproduktion nicht begreifen kann ohne den Staat. Und der Staat ist primär immer noch Nationalstaat, obwohl man sagen kann, es gibt auch eine Internationalisierung von Staatlichkeit und darauf heben ja auch die Theorien des globalen Kapitalismus oder des Empire ab. das, was wir in der globalisierungskritischen Bewegung alles diskutiert haben mit WTO, IWF und so weiter, G7, G8 etc., G20, kann man natürlich als eine Internationalisierung von Staatlichkeit begreifen. Nur würde ich halt sagen, die Nationalstaaten haben eine ganz andere Dichte und ein ganz anderes Gewicht, und auch diese Form von internationaler Staatlichkeit kann man letztendlich ohne die Nationalstaaten und vor allen Dingen ohne die mächtigen Nationalstaaten an der Spitze der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung eben nicht begreifen. Die Kapitalistenklassen sind auf den Staat angewiesen, um ihre Herrschaft zu reproduzieren, politisch, und trotz der Internationalisierung des Kapitals ist das meines Erachtens eben sehr wesentlich. Und eine Emanzipation, eine Umwälzung ist halt nur möglich, meines Erachtens, wenn wir die Staatsmacht erobern. In dem Sinne sehe ich auch den Slogan von, John Holloway, die Welt verändern, ohne die Macht zu erobern. Den sehe ich sozusagen sehr kritisch, weil er leicht im Grunde auf den Holzweg führen kann, wenn wir uns im Grunde die Frage der Staatsmacht gar nicht stellen. Ja. Und insofern würde ich schon sagen, es geht eben darum, im Grunde genommen in den einzelnen Gesellschaften zu schauen, wer sind dort die Träger von Emanzipationsprozessen, wie können Bündnisse hergestellt werden zwischen beherrschten Klassen und den sozialen Bewegungen, die daraus hervorgehen, sozusagen zwischen den Akteuren, den Organisationen dieser beherrschten Klassen. Und das muss man im Grunde sich Land für Land anschauen, weil die Gesellschaftsformationen eben sehr unterschiedlich sind aufgrund der unterschiedlichen Produktionsbedingungen und des Stands der Klassenkämpfe oder der sozialen Auseinandersetzungen in den einzelnen Ländern. Und dem ist meines Erachtens eben untergeordnet der internationale Zusammenhang. Natürlich gibt es diese internationalen Machtverhältnisse, aber selbst, also ich sage mal, für die Länder an der Spitze der internationalen Hierarchie scheint es mir ganz klar im Grunde, dass die inneren Kräfteverhältnisse ein größeres Gewicht haben. Also Länder wie die USA oder auch Deutschland sind zwar auch abhängig natürlich international von Rohstoffimporten, vom Import von Arbeitskräften und so weiter, aber sie haben doch einen ganz anderen Handlungsspielraum letztendlich als die Länder, die eher peripher sind in dem internationalen Zusammenhang. Also könnte man schon mal da differenzieren, aber ich würde auch für die peripheren Länder sagen, auch da gilt eben, dass die imperialistischen Kräfte ja sozusagen nur deshalb wirksam werden, weil sie zu inneren Kräften werden. Der Imperialismus stützt sich eben in den abhängigen Gesellschaftsformationen zum Beispiel auf Compradoren-Bourgeoisien, also auf einen Teil der herrschenden Klassen in diesen Ländern, die im Grunde partizipieren an der Organisation der Ausbeutungsverhältnisse. Und auch da müssen wir uns im Grunde genommen dann den Zusammenhang der inneren Kräfteverhältnisse anschauen, wie sozusagen der Imperialismus Teil der inneren Verhältnisse in den einzelnen Ländern wird. Wir haben auch die amerikanischen Konzerne hier in Deutschland, die auch natürlich eine große Rolle spielen und eine gewisse Abhängigkeit, sage ich mal, des deutschen Kapitals vom amerikanischen Kapital, wenn man so will, weil die USA eben lange übergeordnet waren und in einer gewissen Weise immer noch sind, über Finanzbeziehungen, Eigentumsverhältnisse und so weiter. Also natürlich gibt es sozusagen diese internationalen Abhängigkeiten, aber wir entmächtigen uns ja selbst in unserer Vorstellungswelt, wenn wir sozusagen von einem Primat dessen ausgehen. Das würde ja bedeuten, dass wir im Grunde gar keine Umwälzung hier erreichen können letztendlich in den einzelnen Ländern. Also so viel vielleicht zu der Hauptthese. Und nochmal zum Befreiungsnationalismus. Ich denke, dass also man könnte das natürlich jetzt diskutieren. Neben der Position von Luxemburg und Lenin könnte man als dritte Position noch ins Spiel bringen, die von Marx und Engels, die im Grunde keine einheitliche Position hatten jetzt wie Luxemburg oder Lenin, sondern eigentlich ein strategisch oder taktisch unterschiedliches Verhältnis zu den verschiedenen Nationalismen. Marx und Engels waren ja für die Unabhängigkeit Polens, weil für sie der Zarismus im Grunde die Hauptstütze war der Reaktion in Europa im 19. Jahrhundert nach der Französischen Revolution. Also es war sozusagen zentrale Aufgabe, den Zarismus zu stürzen, und deswegen haben sie auch die polnische Unabhängigkeitsbewegung unterstützt, aber sie waren sozusagen nicht per se für jeden Nationalismus. Jetzt müsste man auch konkret diskutieren, wie das heute ist mit der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien, in Schottland, in Kurdistan und so weiter. Ich habe da jetzt auch gar keine abschließende Haltung dazu letztendlich. Ja. Ich habe ja nur gesagt, mir erscheint im Grunde die luxemburgische Position, das als Ablenkung vom Klassenkampf zu sehen, nicht so plausibel wie die leninsche, das als ein Teil einer Vielfalt von Widersprüchen zu sehen, die sich irgendwo verdichten in den einzelnen Gesellschaften und auch zu politischen Prozessen dann halt beitragen zu Umwälzungen. Seien sie jetzt eben eher regressiv oder eher progressiv. Ja. Natürlich sehe ich die Unterschiede zwischen den verschiedenen separatistischen Bewegungen, sage ich mal. Die Lega Nord ist halt was anderes. Oder ich sage mal, das reiche Katalonien ist natürlich was anderes jetzt als Kurdistan zum Beispiel. Ja. Aber auch da gibt es ja auch gute Argumente auf beiden Seiten halt. Ja. Also natürlich gibt es die Gefahren, die betont werden, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Katalonien. Was wird dann mit dem Rest von Spanien sozusagen? Aber es gibt eben auch die Argumente von Raul Celik beispielsweise, der ja eher diese Positionen stützt, dass darüber möglicherweise auch progressive Prozesse halt vorangebracht werden können. Ja. Aber ich meine, das muss man dann auch konkret an den einzelnen Fällen halt durchdiskutieren. Viel mehr kann ich dazu im Grunde erstmal nicht sagen, ja, als jetzt diese drei Grundsatzpositionen zu skizzieren aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Aber ich würde nicht per se sozusagen Nationalismus verurteilen, unabhängig von dem Kontext jetzt. Ja. Ja, ich habe ja nicht bestritten, dass es eine Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung gibt oder meinetwegen auch Zentrum-Peripherie-Verhältnisse, wobei ich finde, das ist sozusagen zu grob, diese Unterteilung Zentrum und Peripherie. Aber die Frage ist ja, wie erklärt man diese Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung? Und bei Ulrich Brandt und Markus Bissen, also erstens mal würde ich sagen, Sie legen gar keine Erklärung dar in diesem Buch, sondern Sie setzen eigentlich mehr oder weniger voraus, dass es diese Verhältnisse gibt, und stellenweise rekurrieren Sie halt dann auf das Konzept des ungleichen Tauschs auch dann halt und des Werttransfers. Also Sie unterstellen im Grunde eine Ausbeutungsbeziehung, dass wir hier leben auf Kosten anderer, und das Wir ist ja nicht spezifisch sozusagen. Es wird nicht spezifiziert als eine Ausbeutung von Klassenverhältnissen, ja. Wenn man jetzt mit Ihnen diskutieren würde, würden Sie natürlich auch sagen, ja, natürlich müssen wir die Klassenverhältnisse berücksichtigen, und in anderen Texten, dann machen Sie das auch sozusagen. Ja. Ich beziehe mich vor allen Dingen bei der Kritik tatsächlich auf das Buch, wo Sie aber das ja auch am ausführlichsten halt dargestellt haben letztendlich, das Konzept. Und ich sehe sozusagen da letztendlich gar keine Erklärung im Grunde der internationalen ungleichen Entwicklung. Ja. Und ich würde eben versuchen, die internationale ungleiche Entwicklung oder die Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung ausgehend von den Klassenkämpfen in den verschiedenen Gesellschaften halt zu erklären und von der historischen Entwicklung letztendlich der Klassenkämpfe und der Klassenkompromisse ausgehend, die eben zum Beispiel zu unterschiedlichen Reproduktionsniveaus der Arbeitskraft, zu unterschiedlichen Lohnhöhen und so weiter führen und die dann eben natürlich auch zu internationalen Kapitalbewegungen führen. Ja. Das ist aber ein anderer Ansatz der Erklärung meines Erachtens jetzt, als wenn man ausgeht von internationalen Austauschbeziehungen, die ungleich sind. Das Konzept des ungleichen Tauschs ist ja im Grunde abgeleitet sozusagen von der Ära des Handelskapitals, und das ist ja auch charakteristisch jetzt, dass in den Dependenztheorien oder in der Weltsystemtheorie eigentlich nicht unterschieden wird zwischen der Periode seit der industriellen Revolution, also ich würde sagen jetzt der Periode der Durchsetzung der Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise, und der vorhergehenden Periode vom 15. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert, die aus meiner Sicht jetzt eine Übergangsperiode ist zwischen der Dominanz der feudalen Produktionsweise und der Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise, wo das Handelskapital im Grunde in den Nischen der Gesellschaft existiert hat und im Grunde aufgrund einer Monopolstellung natürlich über ungleiche Tauschverhältnisse dann sich diese Profite angeeignet hat. Ja. Aber das ist meines Erachtens halt keine ausreichende Erklärung für die heutigen Formen der Aneignung von Einkommen auf der internationalen Ebene, die man eben eher ausgehend von den unterschiedlichen Produktionsverhältnissen halt erklären muss, denke ich. Ja. Also zunächst zur Weltsystemtheorie In dem Vortrag jetzt habe ich das tatsächlich ja, also eher die kritischen Seiten betont jetzt und bin dem vielleicht jetzt nicht ganz gerecht geworden. Ich habe in dem Prokler-Aufsatz auch einige aus meiner Sicht jetzt interessante Theoreme oder Entwicklungen, die auf der Basis der Weltsystemtheorie halt entwickelt worden sind, auch aufgezählt halt, ja. Und man könnte erwähnen zum Beispiel das Konzept der Warenketten halt von Gary Gareffi oder so. Oder auch Beverly Silver würde ich zugestehen, dass das natürlich ein total interessantes Buch ist, von dem ich auch selbst viel gelernt habe. Ich glaube auch, dass Beverly Silver, obwohl sie ja auch in der Weltsystemtheorie zu verorten ist, eigentlich bei ihrer Darstellung der Empirie der internationalen Kapitalbewegungen und der Arbeiterbewegung eine komplexere Vorstellung letztendlich ja haben muss, als sie ursprünglich in der Weltsystemtheorie angelegt ist. Weil man hat dann eben nicht mehr nur drei Ländergruppen. Sie zeichnet ja nach zum Beispiel die Internationalisierungsprozesse in der Autoindustrie, die Verlagerung sozusagen von den USA dann nach Westeuropa oder Japan, dann nach Südkorea und so weiter. Also wir haben im Grunde genommen eine Kette von Schritten der Internationalisierung, wo man eben sieht, es sind nicht nur zwei Gruppen von Ländern oder drei Gruppen von Ländern, sondern es sind komplexere Prozesse der Internationalisierung, die sich da abzeichnen, auf der Basis ihrer eigenen Empirie. Da würde ich sagen, da steht sozusagen die konkrete Darstellung bei ihr eigentlich im Widerspruch zu dem theoretischen Rahmen, der zu eng ist letztendlich, um das zu erfassen. Ja. Aber das Buch ist total interessant und lesenswert auf jeden Fall und da kann man einiges rausziehen. Ich wollte jetzt nicht so verstanden werden, dass zum Beispiel Klimakämpfe etc. Nur von untergeordneter Bedeutung sind, dass das sozusagen jetzt keine Klassenkämpfe sind. Das ist auch nicht meine Kritik an dem Konzept der imperialen Lebensweise. Um nicht missverstanden zu werden, das Interessante ist ja auch, dass Uli Brandt und Markus Wissen jetzt gerade diese ökologische Frage hineinholen in diese Frage der internationalen Beziehungen und dann eben auch thematisieren nicht nur Ausbeutung von Arbeitskraft, sondern auch Ressourcenverbrauch, Inanspruchnahme von Senken, also Internationalisierung des Mülls und so weiter. Ja. Das sind natürlich wichtige Gesichtspunkte, aber ich denke, wir müssen halt die ökologische Frage auch wiederum als Klassenfrage letztendlich begreifen, und zwar auch in Deutschland. Es ist eben aus meiner Sicht falsch, wenn man glaubt, dass jetzt die Wahl der AfD letztendlich ein Versuch ist, nur die eigenen Privilegien zu verteidigen. Also die Tatsache, dass jetzt Arbeiter oder Arbeitslose überdurchschnittlich eben AfD wählen, kann man meines Erachtens nicht so erklären, dass die die Privilegien verteidigen wollen, sondern ich glaube, die haben andere Probleme, die sie mit dieser Wahl halt artikulieren. Und es ist ja auch so, dass auch die Betroffenheit von der ökologischen Frage eben unterschiedlich ist, auch nach Klassenlage sozusagen. Ja. Also hier in Berlin haben, glaube ich, die Hälfte aller Haushalte überhaupt kein Auto. Viele Lohnabhängige machen auch keine Flugreisen, ja, machen überhaupt keine Reisen letztendlich, weil sie sich nicht leisten können. Das heißt, sozusagen das, was typischerweise mit der imperialen Lebensweise assoziiert wird, also immenser Fleischverbrauch, immense Flugreisen, Autofahren und so weiter, was eben diesen unhaltbaren ökologischen Fußabdruck erzeugt, ist doch sozusagen klassenmäßig sehr unterschiedlich verteilt hier in Deutschland auch. Ja. Und das müssen wir uns meines Erachtens genauer anschauen. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Ausbau von öffentlichem Verkehr, öffentlichem Nahverkehr fordern, wer ist denn angewiesen auf die öffentlichen Verkehrsmittel besonders und wer nicht? Wer ist angewiesen auf Naherholungsgebiete in der Region? Wenn Katja Kipping zum Beispiel jetzt eine Verbilligung der Bahncard fordert, dann kann ich mich freuen, weil ich sozusagen jede Woche zwischen Berlin und Frankfurt pendle. Aber für die allermeisten Lohnabhängigen wäre es zum Beispiel viel sinnvoller, billigere Tarife im Regionalverkehr zu fordern, weil die meisten haben nicht sozusagen einen nationalen Bewegungshorizont und pendeln durch die ganze Bundesrepublik ständig, sondern sie pendeln eher im Nahbereich. Ja? Also man muss sozusagen, will ich damit nur sagen, sich im Grunde genommen die einzelnen politischen Maßnahmen oder Forderungen unter einer Klassenperspektive anschauen, um auch entsprechende Bündnisse und so weiter herzustellen. Ja, das ist jetzt schwierig irgendwie darauf einzugehen, weil Sie haben jetzt im Grunde ganz viele Gesichtspunkte genannt, die man auch einbeziehen müsste, sozusagen in der Gesamtdarstellung. Ich habe ja, um nur jetzt einen Punkt aufzugreifen bei der Frage am Schluss, ich habe ja nicht gesagt, dass jetzt zum Beispiel Kapitalexport nicht stattfindet, krisenbedingt. Ich habe nur gesagt, das ist eine zu enge Erklärung für Kapitalexporte. Kapitalexport findet statt, auch krisenbedingt durch Überakkumulation, aber Kapitalexport findet eben auch statt aufgrund von Profitratendifferenzen. Auch in Boomphasen sozusagen ist es einfach rational, dass das Kapital dahin wandert, wo die höhere Profitabilität möglich ist letztendlich. Ich versuche sozusagen kurz zu antworten. Ich kann ja auch nicht auf alle Fragen gut antworten, aber mir scheint es halt so, jetzt bezogen auf die Periodisierung des Imperialismus und die Frage, ob der ökologische Imperialismus auch nochmal eine eigene Phase konstituiert oder was jetzt das Besondere der jetzigen Situation ausmacht, der ökologischen Krise. Da glaube ich, ja, die Frage ist halt, wo schlägt Quantität in Qualität um? Also ich meine, man kann ja sehen, wenn man jetzt das sich anschaut, die ökologische Entwicklung, das im Grunde genommen ist, eng mit der kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängt, aber das ist ja auch strittig. Manche sehen das ja sozusagen eher als ein Zivilisationsproblem an, was schon in der Antike eine Rolle gespielt hat. Aber ich würde sagen, man sieht doch eher, dass es mit der kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängt, weil es seit 200 Jahren im Grunde exponentiell hochgeht. Aber es verschärft sich eben immer mehr. Der Fordismus ist sozusagen eine Steigerung, weil er eben Stoffdurchsatz oder Energiedurchsatz in einem ganz anderen Maße halt nochmal bedeutet hat, als jetzt die vorhergehenden Akkumulationsregime, die eben nicht diesen Massenkonsum als Grundlage hatten. Und in einer gewissen Weise, ich sehe auch den Neoliberalismus mit der Industrialisierung Chinas und so weiter, natürlich nochmal als eine Steigerung, jetzt rein quantitativ betrachtet. Und ob man jetzt ausgehend sozusagen von der ökologischen Krise auch zu einer Periodisierung kommt, das müsste man halt diskutieren. Meine Vorstellung bisher war eher sozusagen, dass man eine Periodisierung stützen müsste auf Veränderungen des Arbeitsprozesses oder sozusagen auf das Gesamtensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sozusagen verschiedene Verhältnisse miteinander zusammenhängen letztendlich. Ja. Und von daher würde ich zu einer Phaseneinteilung kommen im Grunde genommen, wobei ich mir da auch nicht ganz schlüssig bin, ob man die jetzige Phase eher als eine weitere Phase des Neoliberalismus, des neoliberalen finanzialisierten Kapitalismus sehen sollte, also autoritärer Neoliberalismus, oder im Grunde als eine ganz neue Phase, die im Grunde nach dem Neoliberalismus kommt, dass das sozusagen vorbei ist. Ja, das ist eine andauernde Diskussion innerhalb der Linken und der kritischen Gesellschaftstheorien. Zu Julia. Klar, es gibt sozusagen eine hegemoniale Einbindung von Subalternen oder Lohnabhängigen, aber ich würde eben nicht von den Subalternen oder den Lohnabhängigen hier sprechen, sondern wenn wir jetzt Deutschland zum Beispiel konkreter diskutieren, dann sehe ich es eher so, dass im Grunde der Kreis derer, die da eingebunden werden, schrumpft, beziehungsweise dass es eine Ausdifferenzierung auch gibt unter den Lohnabhängigen oder unter den Subalternen. Also man könnte ja sagen, das Modell Deutschland hat sehr stark beruht auf einer korporatistischen Blockbildung, also der Integration von Lohnabhängigen über Klassenkompromisse, über eben eine bestimmte Form der Gewerkschaftspolitik. Und die existiert auch weiter, die ist auch weiter zentral, um die deutsche Politik zu verstehen. Aber dieser Kern im Grunde genommen, der durch diese korporatistische Blockbildung auch geschützt wird oder erfasst wird, der schrumpft ja eher sozusagen. Und durch Auslagerung von Dienstleistungen, durch Abwertung von Dienstleistungsbereichen und so weiter haben wir ja doch eine Ausdifferenzierung im Grunde genommen der Subalternen. Und wenn man das nicht sieht im Grunde, wenn man das zudeckt mit einem Begriff der imperialen Lebensweise, die von einem unspezifischen Wir redet hier in Deutschland, finde ich, dann verstellt das eher im Grunde eine Analyse, als dass es uns weiterhilft, ja. Auch was international die ungleiche Betroffenheit dann angeht, natürlich ist die Betroffenheit ungleich. Ich habe ja nicht bestritten, dass jetzt sozusagen die Menschen im globalen Süden eher oder massiver betroffen sind von der Klimakrise als zum Beispiel die herrschenden Klassen im Norden. Aber die Frage ist ja, was ist denn die Verursachung, was sind die Dynamiken, die dahinter stehen, hinter dieser ungleichen Betroffenheit, und wo sind die Hebel sozusagen, um das zu verändern? Und wenn wir da sozusagen jetzt keine Ansatzpunkte finden für Veränderungen hier, haben wir halt ein Problem, meiner Ansicht nach. Ja. Zu Alp nur noch mal ganz kurz zu Griechenland. Das ist schwierig sozusagen, man müsste jetzt länger darüber diskutieren. Ich habe mich natürlich auch sehr stark geärgert über die Deutsche Linke, die im Grunde nicht in der Lage war, aus dem Business as usual rauszukommen im Februar 2015, als die Syriza-Regierung kam, und zu erkennen, was im Grunde diese Linksregierung dort für eine Bedeutung hat für uns. Ich meine, es ist die erste Linksregierung gewesen, im Grunde seit der französischen Anfang der 80er Jahre, wenn man jetzt mal den real existierenden Sozialismus in Osteuropa außen vor lässt. Und die Frage ist eben, wann sowas wiederkommt, so eine Chance innerhalb der Europäischen Union. Also insofern müssen wir uns natürlich an die eigene Nase fassen auch. Aber das darf natürlich jetzt uns auch nicht davon abhalten, im Grunde die Schwierigkeiten in Griechenland selbst in den Blick zu nehmen und die Unzulänglichkeiten auch der Strategie von Syriza. Und ich würde schon sagen, dass wir dort sehen, dass im Grunde ein Parteityp, der sozusagen nur als antineoliberale Sammlungsbewegung sich konstituiert hat und im Grunde ganz unterschiedliche Kräfte verbunden hat, an seine Grenzen gestoßen ist. Und das sollte uns im Grunde eine Warnung sein, auch für unsere eigene Zukunft, wenn wir hier über unsere eigene, meine Partei nachdenken, die Linke, weil das der gleiche Parteityp ist letztendlich, weil im Grunde es eine Partei ist, die ganz unterschiedliche Kräfte vereint, die unterschiedliche Zielvorstellungen haben und unterschiedliche Strategien verfolgen. Und ich meine, Syriza hat im Grunde den Nachdruck vollgelegt auf die Verhandlungen mit der EU, aber sie hat eben nicht das gemacht, was vorher immer diskutiert wurde, den Schuldendienst verweigern, oder sich anzulegen sozusagen mit den herrschenden Klassen in Griechenland über ein anderes Steuersystem und so weiter. Ja. Also ich teile hier die Kritik von Yannis Milios oder eben auch die Kritik von Stathis Kouvoulakis und anderen sozusagen von der linken Plattform. Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe im Grunde genommen auch sozusagen die internen Kräfteverhältnisse vorher viel zu wenig zur Kenntnis genommen und ein viel zu idealistisches Bild sozusagen von Syriza gehabt in dieser Periode. Ja. Das scheint mir schon ganz wichtig, dass man sich das nochmal klar macht, auch im Nachhinein.
Ja. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich wirklich beenden. Nochmal ganz herzlichen Dank an Thomas.